Der Franchise-Berater, der unser Systemhandbuch mitgecoacht hat, der fragte mich die ganze Zeit, wie können Sie die Kontrolle im System behalten? Und dann hatte ich da nie so richtig gescheite Antworten für ihn. Und dann meinte der, nee, Herr Thewes, die besten Franchise-Systeme, die halten die Mietverträge. Schauen Sie sich McDonald's an. Die sind schon best in class. Auch mit der Fokussierung auf Real Estate, dass die wirklich diese Gewerbegrundstücke gekauft haben, entwickelt haben, über Jahrzehnte jetzt aus den Cities rausgehen, weil es dort zu teuer und zu schwierig zu betreiben ist.
Herzlich willkommen bei Digitale VorreiterInnen, dein Podcast zur Digitalisierung von Vodafone Business. Ich bin Christoph Bosek und mein Gast heute heißt Stefan Thewes. Er ist Unternehmer und ich glaube zumindest mein allererster Olympia-Goldmedaillensieger, den ich hier jemals im Podcast hatte. Stefan und seine Frau Katrin haben das Unternehmen Coffee Fellows gegründet. Das ist ein Unternehmen, das haben sie dann zum Franchise-Unternehmen entwickelt und einen unfassbaren Run damit hingelegt. Wir wollen heute besonders auf beeindruckende Kennzahlen eingehen. Wir wollen von Stefan lernen und wir wollen verstehen, was sozusagen die Magic Sauce hinter Coffee Fellows sein könnte. Los geht's. Ja, lieber Stefan, danke. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen im Podcast.
Ja, danke, dass ich da sein darf.
Ich habe in der Vorbereitung gerade gesehen oder bei euch auf der Webseite gibt es ja so eine Art Live-Counter. 269 Filialen habt ihr irgendwie live. Ich glaube, das ist vielen Menschen, die von Coffee Fellows hören, vielleicht gar nicht so bewusst. Was sind typische Kennzahlen, die viele Leute an Coffee Fellows vielleicht überraschen würden?
Ich weiß nicht, ob das jetzt überraschen würde, aber ich kann ein paar Kennzahlen vielleicht mal nennen. So ein durchschnittlicher Laden macht so um die 420.000, 450.000 Euro Umsatz. In Summe kommen wir damit auf 150 Millionen Euro Außenumsatz. Das ist der Umsatz, der ja praktisch durch alle Franchise-Nehmer draußen generiert wird. Und da sind dann auch noch die Hotels drin, die wir jetzt parallel auch mit anschieben. Haben wir 13 Hotels, diese Umsätze sind da auch drin. Und ein Durchschnittsbon ist so um die 7 Euro, 7,50 Euro. Also ist sehr mühsam zusammengesammeltes Geld am Ende des Tages. Viele, viele Transaktionen.
Ihr seid, glaube ich, 1999 gestartet. Ich hatte in der Intro schon gesagt, du bist Goldmedaillensieger. Ich glaube, du hast bei den Olympischen Spielen in Barcelona beim Hockey-Team Gold geholt, ne?
Genau, das war 92, Feldhockey. Und ja, ich muss sagen, ich bin jetzt, war jetzt wirklich nur 2 Jahre in dieser im A-Kader drin. Ich hatte wahnsinnig Glück, dass ich genau in den Slot reingefallen bin, wo dann die Goldmedaille das entstand. Das ist nur so alle 10, 20 Jahre passiert das mal. Ja, aber die deutschen Herren sind ja immer eigentlich sehr gut und immer medaillenverdächtig. Und ich hatte ein bisschen Glück mit der Nominierung und habe dann, glaube ich, auch meinen Beitrag geleistet. Aber da waren andere sehr viel besser in der Mannschaft.
Du hast dann promoviert, ich glaube, Betriebswissenschaft gemacht und dann 99 gegründet. 99 oder wahrscheinlich ein paar Jahre früher waren so die ersten Jahre, wo ich dann mal irgendwie Starbucks getrunken habe oder wo irgendwie Starbucks nach Europa kam. Und bei American Coffee denken wahrscheinlich viele Leute auch immer noch an Starbucks. Wo sind die Gemeinsamkeiten oder vielleicht auch die zentralen Unterschiede? Was kann man vielleicht über eure Kunden sagen und was grenzt euch vielleicht auch zu so einem Starbucks ab?
Also das ursprüngliche Modell war schon aus den USA abgeleitet. Nicht nur von Starbucks, aber Starbucks war eine wichtige Inspirationsquelle. Aber es gab da auch relativ viele ähnliche Wettbewerber damals, als wir es so 95, 96, 97 gesehen haben in Kanada und in USA. Und der größte und wichtigste Abgrenzungsbereich war eigentlich das herzhafte Food damals, weil die Amerikaner ja sehr stark mit süßen Snacks agieren, auch sehr süße Getränke, sehr zuckerhaltig. Und wir haben dann mit den Bagels, haben wir ein amerikanisches Produkt entwickelt, das wir eingedeutscht haben, so dass man eigentlich immer einen herzhaften Snack noch bei uns bekommt. Und das hat Starbucks zumindest die ersten Jahre nicht gemacht. Jetzt haben die heute auch herzhafte Dinge in den Auslagen. Aber das war eigentlich damals unser wichtigster Unterscheidungsgrund. Der zweite war, dass wir Franchise machen und die komplett auf Eigenbetrieb setzen. Die haben Master-Franchise-Nehmer pro Land. Das ist in Deutschland Amrest. Und die haben aber nur Eigenbetriebe.
Ich würde gerne mal eure Firmengeschichte in so einzelne Etappen unterteilen. Wie gesagt, 99 ist die erste Filiale irgendwie an den Start gegangen. Und dann hat es 5 Jahre gedauert, bis ihr gesagt habt, jetzt machen wir daraus ein Franchise oder jetzt öffnen wir mit Partnern weitere Franchise-Filialen. Ich finde gerade dieses, ja, also ich glaube, es ist, wenn man 10 Läden hat, den 11. zu machen, ist einfacher, als wenn man 0 Läden hat und den ersten Laden macht. Kannst du uns bitte einmal beschreiben, wie ist es dazu gekommen, den ersten Laden zu öffnen? War das einfach? Habt ihr das aus eigenen Mitteln gemacht? Gab es da Leute, wo du sagst, Mensch, wäre die oder der nicht dabei gewesen, dann wäre es vielleicht, hätte es irgendwie 5 Jahre länger gedauert oder sowas. Was kannst du uns über den allerersten oder die allerersten 1-2 Läden sagen?
Also ich war damals Berater bei Roland Berger in den 90ern. Und habe dann, wie so ein guter Berater das macht, der glaubt ja immer, er weiß alles am besten und weiß alles besser als alle anderen. Und dann haben wir dieses theoretische Modell eines Coffeeshops entwickelt mit Franchise. Und dann kam erstmal der Praxisschock. Der Praxisschock war zum Beispiel, dass der Maler nicht kommt, wenn er kommen sollte und wir dann selber malern mussten. Und dann haben wir aufgemacht und dachten, ja, super Idee, wir machen mal Selbstbedienung. Da gab es aber damals auf der Leopoldstraße kein einziges Lokal mit Selbstbedienung, außer vielleicht der Bäcker. Und dann sind die sofort wieder abgedreht, die Kunden. Ne? Und das ist total hart durchzuhalten, dass du dann wirklich da bei deinem Stil bleibst. Und das genau das Gleiche war mit dem Rauchen. Wir haben gesagt, nicht rauchen. In jedem Restaurant zu der damaligen Zeit wurde geraucht. Und gerade mit Kaffee, die Leute gingen davon aus, wenn du Kaffee trinkst, dann darfst du dazu auch rauchen. Das heißt, das Rauchen, das haben wir als erstes gekippt, weil wir dachten, wir gehen sonst pleite und haben nach 2 Stunden schon entschieden, wir fahren jetzt in die Metro und holen Aschenbecher. Und das mit der Selbstbedienung, das ging baulich auch nicht anders. Das hätten wir sonst wahrscheinlich auch noch gekippt. Und das haben wir dann durchgezogen und haben die ersten Tage haben wir da irgendwie so 100 Euro gehabt oder 200 Euro gehabt. Das war also dramatisch, also D-Mark damals. Und das war also dieser Praxisschock, ne? Und dann ging das erst langsam hoch. Und dann wurde es aber auch wirklich von Tag zu Tag besser.
Die Kosten für eure erste Filiale, habt ihr gesagt, das machen wir vom Ersparten oder habt ihr da schon Investoren gehabt? Weißt du noch ungefähr, wie viel man ausgeben musste, bis der erste Shop stand?
Ja, das weiß ich noch genau, weil das nämlich auch eine ziemlich schmerzhafte Erfahrung war. Es ging damit los, ich hatte eine Banklehre bei der Deutschen Bank gemacht, durfte mich danach Werkstudenten nennen. Und als Werkstudent war für mich das völlig klar, gerade noch in der Roland Berger Zeit, das gehörte damals auch zur Deutschen Bank, dass ich dann einfach am Ende meiner Tätigkeit bei Roland Berger zur Deutschen Bank gehe und sage, ich brauche jetzt mal 400.000 Mark für den ersten Laden. Und dann hat die Deutsche Bank 2 Stunden mir zugehört in dem Gespräch und ganz zum Schluss sagte, ja, eigentlich finanzieren wir überhaupt keine Gastronomie und schon gar nicht Startups. Und dann bin ich da irgendwie wie so ein begossener Pudel rausgegangen und habe dann bei der Sparkasse einen Kollegen getroffen und der sagte, wir können das finanzieren, auch nur die Hälfte und die andere muss von ihrem Ersparten kommen und auch nur, wenn sie jetzt noch sich verpflichten, bei Roland Berger zu bleiben. Also die waren auch so richtig risikobereit waren die auch nicht, was unser Projekt anging. Und dann haben wir dann mit 400.000 Mark wollten wir 2 Läden machen. Einen in der Sendlingerstraße, einen in der Leopoldstraße. Und dann ist das in der Sendlingerstraße ist das gekippt worden, das Projekt vom Nachbarn, von der Nachbarin, die uns die Feuerwehrfluchtdurchgang über ihr Grundstück nicht gab. Und dann hatten wir einen Laden weniger und hatten 400.000 Mark, dachten wir, super, dann haben wir noch das Geld für einen weiteren Laden. Und dann war die Baukostenüberschreitung so stark, dass wir die gesamte Kohle für die 2 Läden eigentlich für den ersten brauchten. Das war also Glück im Unglück, muss man sagen. Aber war natürlich eine Katastrophe, dass wir so viel Geld dann brauchten für diesen ersten Laden.
Das hört sich an, als wäre euch der Anfang nicht geschenkt worden. Wie schnell habt ihr dann die nächsten Läden aufgemacht und wie habt ihr die dann finanziert?
Also wir haben dann den 2. Laden aufgemacht in Düsseldorf. Das war ein massiver Anmietungsfehler im Untergeschoss eines Einkaufszentrums auf der Köh. Den mussten wir dann schließen. Und dann haben wir gesagt, jetzt haben wir so viel Probleme gehabt am Anfang. Jetzt machen wir einmal noch einen 3. Laden. Und wenn der nicht funktioniert, dann gehe ich zurück zu Berger oder mache irgendwas anderes. Und dann war es das mit der Selbstständigkeit. Der war dann im Tal in München. Der war dann okay, der war nicht super, der war aber immer profitabel und vernünftig. Dann haben wir entschieden, das zu machen. Und dann kam der vierte Laden. Das war die bis dahin beste Lage, die uns angeboten wurde. Und dann haben wir gesagt, die ist ja eigentlich super, aber wir haben gar kein Geld mehr. Und wir kriegen auch kein Geld mehr von der Bank. Und dann haben wir gesagt, wir machen das in Franchise. Und dann sind wir auf die Suche gegangen nach einem Franchise-Nehmer, der Geld hatte, der das dann, wir haben es angemietet, wir haben es dem zu gleichen Konditionen untervermietet. Und dann hat dieser Franchise-Nehmer das gemacht. Und dann kamen wir drauf, dass der Franchise-Nehmer eigentlich viel bessere Kostenstrukturen hatte als wir mit unseren eigenen Läden und kamen dann darauf, dass es eigentlich das bessere Modell ist, das in Franchise zu machen. Aber wir haben immer die Mietverträge gehalten. Also wir haben immer angemietet, sodass wir einen Durchgriff aufs System haben, dass da nie jemand irgendwie mal sagt, er nimmt dir seine eigene Marke da rein. Und
Okay.
Das ist ganz wichtig. Also das war das, was der Franchise-Berater, der unser Systemhandbuch mitgecoacht hat, der fragte mich die ganze Zeit, wie können Sie die Kontrolle im System behalten? Und dann hatte ich da nie so richtig gescheite Antworten für ihn. Und dann meinte der, nee, Herr Thedes, also die besten Franchise-Systeme, die halten die Mietverträge, die den Durchgriff haben. Schauen Sie sich McDonald's an. Und das leuchtete mir dann ein, seitdem haben wir das immer so gemacht, aber wir haben auch sehr viel geblutet seitdem, weil im Extremfall zahlt der Franchise-Nehmer mal eine Miete nicht oder zwei oder drei, wir müssen immer zahlen. Und also der Untermieter zahlt nicht, wir hängen im Hauptvertrag drin, also das kann auch richtig teuer sein, auch so zu Corona-Zeiten kann man sich ja vorstellen, aber wir haben dadurch immer die Kontrolle gehabt.
Ja, spannend. Hast du inzwischen, wenn ihr Locations öffnet, hast du inzwischen so für dich eine innere Checkliste, wo du sagst, daran erkenne ich, ob das eine gute Location wird oder nicht? Also Lage oder setzt du dich eine Stunde lang dahin und guckst an, wie viele Leute vorbeigehen oder drei Bushaltestationen auf 100 Meter Entfernung. Also was sind so Checklisten-Sachen, wo du sagst, da kannst du schon relativ gut vorhersehen, ob eine Filiale funktioniert?
Also die haben wir. Die ist aber relativ schwer in so einer Art Excel-Modell zu überführen, weil zum Beispiel, man könnte jetzt denken, Frequenz ist total wichtig. Frequenz ist auch nicht unwichtig. Frequenz ist wichtig, aber es muss die richtige Frequenz sein. Und die beste Frequenz ist zum Beispiel die Motel One-Frequenz. Also wenn Motel One nebenan ist, dann ist das eine sehr gute Frequenz, weil die Leute flüchten vom Frühstück oder wollen nachmittags noch einen Kaffee trinken. Tourismus ist sehr wichtig. Tourismus im weitesten Sinne ist extrem wichtig für uns. Kempten und Biberach ist schwierig. Das sind so diese typischen deutschen Mittelstädte. Da dominieren die Bäcker und die Eiscafés. Und da ist es, die Läden haben wir auch. Die funktionieren auch irgendwie so mühsam daher. Aber sind eigentlich eher schwierig, solche Standorte. Und in Berlin am Alexanderplatz, da hast du halt Tourismus und dann laufen die Läden besser.
Du hattest am Anfang auch schon erwähnt, dass ihr inzwischen 13 Hotels eröffnet habt. Und ich hatte am Anfang auch aufgeschnappt, dass du sagtest, irgendwie 7 € Durchschnittsbon pro Kunde oder sowas, hart erarbeitetes Geld oder so ähnlich, hattest du es gesagt. War das auch so ein bisschen der Wunsch, dass man sagt, wir möchten mal was haben, wo man mal 200 € Rechnung stellt, 400 € Rechnung stellt, wenn die ein paar Tage länger geblieben sind? Also ist das einfach der Wunsch zu sagen, klar, man könnte auch nochmal 200 weitere Filialen vielleicht als Coffee Fellows aufmachen, aber vielleicht ist es ja viel angenehmer, mit Hotels Geld zu verdienen.
Ja, das ist ein bisschen die Überlegung, ist die Branche vielleicht etwas dankbarer, das Hotelgeschäft? Ja. Und beim Hotelgeschäft hast du ungefähr 30-40% der Komplexität, also des Arbeitsvolumens in einem Hotel, entsteht aus der Gastronomie. Also Frühstücksgeschäft, abends mal ein Bierchen und so weiter. Und dafür haben wir ja ein System, dafür haben wir eine Lösung, das können wir und das können wir wahrscheinlich auch besser als die meisten heutigen Hoteliers, wobei es auch Hoteliers gibt, die super Food and Beverage machen, aber die meisten haben da eigentlich keine Lust zu. Die meisten sagen, das Bettengeschäft ist super, ich nehme 100 € für ein Zimmer und muss 10 € fürs Zimmermädchen zahlen, ich brauche nur möglichst viel Auslastung, alles, das ist ein gutes Geschäft. Und mit der mühsamen Gastronomie, da sagen sie eigentlich Finger weg. Und wir glauben, dass wir, wenn wir diese Gastronomie gut machen und gerne machen, dass wir da eine Synergie haben, zu unserem Kerngeschäft und dass wir dieses attraktive Bettengeschäft dann eigentlich so Art mitmachen, dann in so einem Hotel und uns das nicht so schwer fällt, wie jetzt vielleicht ein Hotelier, der ganz neu irgendwo startet.
So ein Hotel aufzumachen kostet wahrscheinlich einen Tick mehr als die 400.000 Mark für eure erste Filiale. Wie viel Zimmer haben eure Hotels ungefähr?
Die haben so im Schnitt 100 Zimmer. Und wir haben aber eine Strategie entwickelt, dass wir immer Bestandshotels übernehmen, die renovierungsbedürftig sind. Häufig, nicht ausschließlich, aber häufig, die renovierungsbedürftig sind, wo es in irgendeiner Form ein Nachfolgethema gibt, wo vielleicht auch mal, es ist bisher noch nicht so vorgekommen, aber wo es auch mal eine Schieflage gab. Aber wir machen eigentlich nicht selber ein neues Hotel auf. Haben wir auch schon ein, zwei Mal gemacht, aber der Klassiker ist, dass wir diese sogenannten Refurbishment-Objekte nehmen, dort direkt starten, ohne dass wir Geld brauchen. Und die müssen aber auch direkt profitabel sein. Das heißt, die Miete muss auch relativ günstig sein. Und dann können wir aus diesem Profit können wir so langsam anfangen zu sanieren und umzubauen. Dann stecken wir die ersten 5, 6 Jahre, stecken wir immer das Geld, das wir da verdienen, 1:1 in das Objekt wieder rein.
Aber habe ich das richtig jetzt verstanden, dass ihr das nicht mit weiteren Investoren macht, sondern das ist alles die Coffee Fellows und ihr macht das alles in eigener Verantwortung?
Ja.
Spannend.
Genau.
Wir
haben einen Co-Shareholder mit 22%, das ist die BWK in Stuttgart, Tochter der Landesbank Baden-Württemberg und noch ein, zwei andere Banken. Ein sehr guter Partner seit 11 Jahren jetzt. Und der Rest ist Familienbesitz noch. Also wir müssen jetzt auch nicht ganz schnell ganz viel Geld verdienen jetzt, sondern wir sind eigentlich froh, wenn wir uns einen Wert aufbauen, der dann mal in 5 oder 10 Jahren uns viel Freude macht. Deswegen haben wir lange Mietverträge von 30 Jahren, was im Hotelgeschäft immer gut geht, dass man ganz lange Mietverträge vereinbaren kann und können uns da so einen Wert aufbauen über die Jahre.
Ich hatte jetzt auch gesehen, dass ihr auf mehreren Kontinenten vertreten seid. In der Vorbereitung habe ich mir dann überlegt, kann ich auch verstehen, nach 25 Jahren wird einem irgendwie das Kaffeegeschäft langweilig und man will immer Hotel ausprobieren oder möchte ich jetzt mal auf Malta ausprobieren oder in Ägypten. Ich weiß gar nicht, ob Ägypten stimmt. Aber folgt das einer klaren Strategie, dass ihr sagt, Schritt 1 war Establishen, Schritt 2 ist World Domination oder ist das auch so ein kleines bisschen, dass du sagst, ich versuche auch einfach jetzt immer mehr Themen zu machen, auf die ich Lust habe und auf Malta habe ich halt Lust, deswegen haben wir da 2 Filialen eröffnet.
Ja, also ich höre da schon so ein bisschen dein Stirnrunzeln raus. Das ist auch, glaube ich, berechtigt.
Stirnrunzeln geht bei mir einfach. Ich bin relativ simpel gestrickt.
Das ist auch, glaube ich, total richtig, dass der wirtschaftliche Beitrag der 2 Filialen auf Malta für uns natürlich überschaubar ist. Das sind immer Hard Franchiser. Das heißt, das sind Leute, denen gehören die Standorte. Das ist im Ausland machen wir eigentlich nur Hard Franchise. Das heißt, da haben wir kein Risiko, kein Invest. Und das ist damit auch überschaubar. Auch die Beträge, die wir da verdienen, ist überschaubar. Ich glaube, es ist so eine Mischung aus Opportunismus. Wir haben jetzt eigentlich kein großes Risiko und machen solche Dinge dann gerne. Ist auch irgendwie für die Mitarbeiter nett, wenn die da eine Filiale mal besuchen können. Und es ist ein bisschen auf die Suche auch nach profitableren Märkten auch als der harte deutsche Markt mit seiner Bäckerdichte. Das ist, also wir haben in Deutschland einfach ein viel schwierigeres Geschäft als zum Beispiel in den USA oder England, wo es keine Bäcker gibt in dem vergleichbaren Sinne. Und deswegen sind wir zum Beispiel in die USA gegangen mit einem Partner, ne, haben das unterstützt, weil wir das interessant finden. Und jetzt so Sachen wie Mongolei und Ägypten, das ist so eher so opportunistisch. Das hat es keinen großen
Mongolei,
ja,
spannend. Mongolei hätte ich gar nicht gesehen.
Ja, ja.
In welcher Stadt dort?
Ja, in der Hauptstadt, in Ulaanbaatar.
Ah.
Also zwei, drei Stück.
Ah, spannend. Was ist das meistverkaufte Produkt in der Mongolei versus in München?
Das kann ich dir nicht sagen, das weiß ich nicht genau, aber es ist schon dieses Thema Cappuccino, kleiner Cappuccino, mittlerer Cappuccino. Früher war es der Latte Macchiato. Ja. Und die Leute sind so ein bisschen durch dieses Milch-Bashing, sind die ein bisschen von den großen Milch, also von den Milch, sehr milchhaltigen Getränken, sind die runter und nehmen eigentlich eher, wenn sowieso, gerne Oatmilch, aber sind auch im Vergleich Latte Macchiato zu Cappuccino, hat der Cappuccino gewonnen versus dem Latte Macchiato, wo einfach sehr viel Milch oder halt pflanzliche Milchersatzprodukte drin sind. Und so, genau in dem Zuge hat zum Beispiel auch der Espresso und der Americano auch gewonnen.
Das ist aber spannend, weil das lustigerweise genau das beschreibt, was ich, mein Leben beschreibt. Ich habe immer den Kaffee Latte getrunken und jetzt trinke ich seit irgendwie 1-2 Jahren Cappuccino und habe das aber gar nicht, weil ich Milch nicht mag, gemacht, sondern irgendwie hatte ich auf einmal das Gefühl, da viele Kaffee Lattes oder Milchkaffees waren mir dann einfach hatten zu wenig Geschmack und beim Cappuccino war ich wieder, fand ich wieder ganz lecker. Aber das finde ich ja lustig. Gibt's noch so weitere Trends, wo die Kunden alle 2, 3, 4, 5, 6, 7 Jahren auf einmal irgendwas anders machen und du sagst, das ist ja witzig, das ist ja wirklich so ein bisschen Zeitgeist, den wir ja auch mal merken?
Also was sicherlich ein Thema ist, ist, dass insgesamt ein ganz bisschen der Trend sogar weggeht vom Kaffee. Also ist jetzt nicht so flächendeckend wie zum Beispiel in den USA. USA ist noch viel, viel extremer, dass die Ersatzprodukte, also zum Beispiel werden in Coffeeshops in den USA sehr viel auch Energy Drinks verkauft, auch so eigene Kreation, sehr viele Tee, vor allem kalte Teegetränke werden verkauft und das ist so ein bisschen ein Trend weg vom Kaffee und es ist beim Kaffee selber ist ein bisschen der Trend weg von heiß in Richtung kalt. Also die jüngere Generation trinkt viel lieber irgendwas auf Eis, auf Eiswürfeln, als jetzt früher gab es eigentlich nur den heißen Kaffee, da gab es ja die kalten Getränke gar nicht. Also das sind schon so 2, 3 wirklich jetzt seit vielen, vielen Jahren anhaltende Trends. Zurzeit ist total lustig, dass der Matcha-Tee so wichtig geworden ist. Den gibt's ja auch schon lange eigentlich, 10 Jahre locker. Und vor 10 Jahren dachte ich auch schon mal, das geht durch die Decke, dann ging das gar nicht durch die Decke. Und jetzt seit 1, 2 Jahren sehen wir, dass der Matcha-Tee einer der stärksten Produkte ist bei uns auf Eis. Also auch ein Eis und dann unten mit so einem roten Sirup drin, das finden die Leute super.
Ich habe, darfst du nicht böse sein, ich habe zu Hause Nespresso-Kapseln von Starbucks. Mhm. Gibt es auch eigentlich Produkte von Coffee Fellows, die ich auch zu Hause benutzen könnte?
Ja, es gibt eine ganz kleine Mini-Kooperation zum Thema Kapseln auch mit Firma Krüger. Das sind aber, ich glaube, mittlerweile sogar Nespresso-kompatibel. Es war eher so dieses Chibo-System, mit dem waren die kompatibel. Ansonsten ist das offen gestanden eher nochmal so ein Bereich, in den wir vielleicht in Zukunft, wo wir ein bisschen mehr Fokus drauf setzen wollen. Wir sind da nicht besonders gut drin in diesen LEH, also Lebensmittel-Einzelhandelsprodukten, die so beim Edeka im Regal stehen. Und da haben wir, glaube ich, noch ein bisschen Potenzial.
Ich höre dich jetzt, dass du sagst, 150 Millionen Euro Umsatz, 78% eurer Shares habt ihr vielleicht noch im Familienbesitz ungefähr. Das ist natürlich schon ziemlich cool. In den meisten Jahren verliert ihr hoffentlich auch kein Geld. Aber was sind dann Beispiele für Dinge, die zu deinem Job gehören, die von außen man vielleicht gar nicht so mitbekommt und die auch durchaus anstrengend sind? Ich glaube, es gibt immer viele, die sagen, oh, den Erfolg vom Stefan und von der Katrin, die hätte ich gerne, aber vielleicht sind die gar nicht so bereit, auch die Arbeit dahinter zu leisten. Was fällt dir da ein? Was könnten das für Beispiele sein?
Ich glaube, dass so eine Branche Gastronomie Vorteile hat und Nachteile. Der Vorteil ist, es ist undermanaged, das heißt, es sind relativ wenig, ich will es nicht diffamieren, aber es sind sehr viele hemdsärmelige Unternehmer, die toll am Produkt sind, toll in der Küche sind, die aber betriebswirtschaftlich nicht so ausgebildet sind wie jetzt zum Beispiel in der Beraterbranche oder in der Bank oder bei BMW. Und damit ist gerade für den Vermieter Für den ist wichtig, der vermietet an denjenigen, von dem er glaubt, dass er ihm die Miete die nächsten 10 Jahre zuverlässig zahlt. Und damit hast du in der Gastronomie schon Chancen, an Objekte zu kommen und an und letztendlich ist das ein Real Estate Business, das die Gastronomie, also mindestens mal die Systemgastronomie. Da hast du sehr viele Chancen dadurch. Auch, dass du mit einem Standort anfangen kannst und kannst dann skalieren, kannst dann den zweiten, den dritten, den vierten langsam so eine Buy-and-Build-Strategie oder so eine langsame, risikolose Expansionsstrategie, ähnlich wie bei den Hotels. Du fängst mit einem an, guckst erstmal und also das ist ein Riesenvorteil und du bist eigentlich auch sofort profitabel, wenn du es richtig machst. Mhm. Hast nicht so Vorfinanzierungsphasen wie jetzt im Venture-Geschäft häufig in der IT, aber du bist immer relativ ertragsschwach in Prozent vom Umsatz. Das ist kein besonders ertragsstarkes Geschäft. Und es ist auch recht kapitalintensiv über den gesamten Lebenszyklus von so einem Restaurant. Also ich weiß nicht, ob ich es empfehlen würde, unbedingt nochmal in die Gastronomie zu gehen, aber es hat auch wahnsinnige Chancen. Ich habe ganz viele Unternehmer gesehen, die damit sehr erfolgreich geworden sind.
Vielleicht hören jetzt auch ein paar Leute zu, die vielleicht kleine Unternehmen haben oder vielleicht 1-2 Filialen haben sogar oder sowas. Und ich versuche jetzt ein bisschen aus dir herauszuarbeiten. Gab es in eurer Zeit, wenn du zurückerinnerst, einen Sweet Spot, wo du sagtest, Geld beiseite, am meisten Spaß hat es mit 10 Filialen gemacht? Oder umgekehrt, vielleicht sagst du auch, nee, mit jeder Filiale mehr habe ich mehr Freude. Also was ist so unter Spaß machen, Freizeit haben, durch die Gegend kommen, Entscheidungen treffen. Was ist so eine Filialzahl, wo du sagtest, eigentlich war das da am coolsten?
Also ich glaube, dass ich die Freude am Unternehmertum immer dadurch behalten habe, weil ich immer in der Lage war, was Neues zu machen. Eine neue Filiale, neues Hotel, neuer Auslandsmarkt, neues Produkt. Ich glaube, dass ich auf die Art und Weise auch jetzt diese letzten 26 Jahre auch mehr oder weniger mit einer sehr gleichen positiven Stimmungslage Unternehmer gewesen bin und es nicht das eine Jahr gab, wo es irgendwie am besten war und toll war und so weiter. Für mich war einfach immer wichtig, ich konnte mich immer um die neuen Themen kümmern, ums Wachstum kümmern und die hatte immer ein super Team für die Bestandspflege.
Okay. Du bist Sportler, du hast einen Doktor gemacht und bist jetzt ein Riesenunternehmer. Ich sehe immer wieder im Internet Leute, die sagen, Christoph, wenn du richtig erfolgreich sein willst, musst du um 5 Uhr aufstehen, dich eine Stunde ins Eisbad legen, dann Sport machen, dann dein Diary schreiben und so weiter. Also gibt es irgendwelche Rituale, gibt es irgendwas, wo du sagst, da merkst du schon, das hat einen Einfluss auf deine Leistungsfähigkeit, deine geistige Fitness, das kannst du uns ans Herz legen?
Also der Morgensportler.
Außer Kaffee trinken?
Der Morgensportler bin ich nicht so.
Ja, das, ich auch nicht.
Ach, fürchterlich. Also ich weiß ja noch, als wir damals in der Nationalmannschaft mussten wir morgens immer vorm Frühstück einen Morgenlauf machen, so zum Warmwerden. Ich habe das immer gehasst. Und jeder andere in der Mannschaft auch. Also dieses Morgenlauf, das ist fürchterlich. Und für mich ist aber schon nach dem Arbeitstag versuche ich schon abends nochmal einmal Sport zu machen, dann vorm Abendessen und wenn es auch nur so eine halbe Stunde mal auf ein Fitnessfahrrad oder sowas ist oder früher joggen. Also das ist schon so ein Ritual, das ich versuche beizubehalten. Das gelingt natürlich dann nicht jeden Tag, aber so 4-5 Mal die Woche versuche ich das eigentlich zu machen. Und dann ist auch so ganz, ganz gute Stressbewältigung. Dann kommen viele Ideen, die man so über den Tag, da kann man den Tag so ein bisschen Revue passieren lassen. Ich finde das eigentlich, das ist eine, also so habe ich das zumindest für mich organisiert mit dem Sport. Ich glaube, Sport ist schon wichtig.
Okay, das ist natürlich nicht die Antwort, die ich hören wollte, weil ich mache weder morgens noch gern mittags noch abends gerne Sport, aber vielleicht muss ich darüber nochmal nachdenken. Wenn ich meine Zeitung aufschlage oder auf meine Lieblingsnachrichten-Internetseite gehe, was könnten Nachrichten sein, wo ich weiß, oh, wenn ich das lese, das macht das Leben von Coffee Fellows schwieriger. Also merkst du irgendwie, wenn der, I don't know, Steuersatz hochgeht oder wenn irgendwo Kriege anfangen oder wenn irgendwo, also gibt es da irgendwas, wo du schon an den Überschriften merkst, ah, das wird sich zeitverzögert auch auf die 7-Euro-Bonds ausschlagen?
Ja, da gibt es so ein paar Dinge. Also die Gastrosteuer jetzt, die wäre für uns tatsächlich sehr wichtig. Für uns nicht so wichtig wie die kochende Gastronomie, die wirklich einen großen Food-Bereich hat, weil es geht ja nur um die in-house verzehrten Bons. Das ist ja leider wieder Diskussionsthema jetzt, dass die Senkung jetzt möglicherweise doch nicht kommt. Das wäre wichtig. Der Kaffeepreis sollte nicht weiter steigen, der sollte weiter fallen. Der hat sich verdreifacht in kurzer Zeit und jetzt ist er wieder so ein ganz bisschen auf dem Rückzug. Das wäre extrem wichtig. Und ansonsten hängen wir schon auch an der Konsumlaune, also Konsumstimmung des GfK, Konsumklimaindex, das beobachte ich schon. Das ist schon wichtig. Also 17, 18, 19 war ein anderes Konsumklima, geringere Sparquote als heute.
Wenn ihr neue Franchise-Nehmer habt, gibt es irgendwie immer so ein, sagst du denen irgendwie noch, hier sind meine 3 Stefan-Thewes-Tipps für dich und dann wird das auch gut laufen? Wie gehen diese Tipps oder gibt es da irgendwie einen Ratschlag,
ja, den du mitgibst? Also die höchste Korrelation, die wir bei einem Franchise-Nehmer zwischen Erfolg und Misserfolg haben, ist wirklich den Umfang, den er selber im Laden steht. Also das ist die höchste Korrelation. Weil es gibt Franchise-Nehmer, die machen das noch so mit. Die sind dann morgens mal eine Stunde da und dann gehen sie wieder. Oder die haben noch eine andere Berufstätigkeit. Da sehen wir schon, das wird dann irgendwann mühsam. Denn wer aber die ganze Zeit drin steht, der hat schon mal eine hohe Chance, dass es gut funktioniert. Und dann sollte er nicht beratungsresistent sein. Er sollte die Unterstützung, die ihm von unseren Kollegen gegeben wird bei den Besuchen. Wir haben ja viele Tools, auch Social Media, also die Google-Bewertung und da steht ja schon ziemlich genau drin, was in dem Laden los ist, was nicht. Und er sollte nicht sagen, ja, das konnte ich nichts für, das war eine riesige Sauerei, an dem Tag ging die Kaffeemaschine nicht, sondern er sollte schon kritikfähig sein und daran dann arbeiten, an seinen Themen.
Was war so die krasseste Geschichte, die ihr mal mit dem Franchise-Nehmer erlebt habt?
Wir haben es jetzt wirklich 26 Jahre geschafft, eigentlich mit keinem Franchise-Nehmer vor Gericht zu sein. Hatten einmal so nach 4-5 Jahren einen Gerichtscase und hatten jetzt nochmal vor einem Jahr einen. Und zwar war das, ist er einfach nicht aus der Filiale rausgegangen. Der ist hat einfach, der ist einfach, der ist, also wir mussten die Filiale zurückgeben wegen Umbau. Lief sehr gut und dann ist er einfach als unser Untermieter auf dieser Filialfläche geblieben. Dann mussten wir den da rausklagen, damit wir an diese Fläche wegen Umbau kommen. Das war schon echt vogelwild und der ist dann irgendwann auch zurück, glaube ich, irgendwie wieder in sein Heimatland und hat das auch nicht so gestört, dass er hier jetzt verklagt wird. Und das war vogelwild. Also sonst muss ich echt sagen, über die gesamte Laufzeit bei so vielen Franchise-Nehmern haben wir auch Differenzen, haben wir es eigentlich immer frühzeitig schon adressiert und immer gut hinbekommen. Also da haben wir eigentlich nicht so wahnsinnig viele Probleme.
Ja, spannend. Aber auch gut zu wissen. Ich glaube, irgendwie Unternehmen, die irgendwie viel klagen müssen, die viele Rechtsstreits haben, das ist immer auch, glaube ich, eher so eine rote Red Flag.
Ja, ja, total.
Habe ich den Eindruck. Okay, toll. Gibt es irgendein Franchise-System, wo du sagst, Mensch, die haben das aber toll gelöst oder da passiert ja gerade wieder ein Riesentrend oder irgendwas, was man in Deutschland nicht so mitbekommt, was du aber wegen deines Jobs vielleicht schon gesehen hast?
Also ich bin kein Fan der McDonald's-Produkte, aber ich bin Fan des McDonald's-Franchise-Systems und die sind schon best in class, also in diesem gesamten Sektor von uns. Auch mit der Fokussierung auf of Real Estate, dass die wirklich diese Gewerbegrundstücke gekauft haben, entwickelt haben, über Jahrzehnte jetzt aus den Cities rausgehen, weil es dort zu teuer und zu schwierig zu betreiben ist, und lieber die Drive-Thrus entwickelt haben in den Gewerbegebieten, immer den Durchgriff haben, ein wahnsinniger Durchgriff auf die Franchise-Nehmer, wahnsinnige Loyalität auch der Franchise-Nehmer. Da wird einem ja gekündigt, wenn die Ehefrau für Burger King Werbung macht in ihrer Schulzeitung, so ungefähr. Das finde ich super. Es gibt andere auch, die ich auch toll fand Dina David und auch die Burger-Leute, Hans im Glück und so weiter, fand ich, waren auch tolle Konzepte bei. Die haben dann auch relativ schnell dann irgendwann dann doch an Private Equity verkauft. Und dann ist so ein bisschen der Unternehmerspirit dann, ist dann immer das Risiko zumindest, ist nicht überall der Fall, aber es ist ein bisschen ein Risiko, dass dann der ursprüngliche Unternehmerspirit so ein bisschen zurückgeht. Man wird erstmal Preise erhöht und Kosten runter. Aber also da sind schon auch tolle Stories entstanden die letzten Jahre.
Bei welchem Umsatzmultiple würdest du dir überlegen zu verkaufen?
Also ich habe ja, zurzeit stellt sich die Frage nicht so, weil
ich stelle ja die Frage.
Die Situation ist derart unattraktiv für Gastrobeteiligung, dass man keine guten Angebote bekäme. In den Phasen, wo ich sie bekommen habe, jetzt 16 bis 20, 19, haben wir uns eigentlich immer dagegen entschieden, obwohl die Bewertungen sehr gut waren. Ich kann dir das sagen, also die Gastronomie wird bezahlt zwischen 8 und 12 mal EBITDA. So, und das waren die damaligen Angebote, ging auch mal vielleicht 13, 14 in der Hochphase. Wir haben uns dann eigentlich doch irgendwie immer dagegen entschieden, weil wir gesagt haben, wir wollen Familienbusiness bleiben. Und das macht ja auch Spaß, wächst auch eine neue Generation nach, die das ist noch nicht entschieden, wie wir das machen, ob wir das machen.
Du hast vier Kinder, glaube ich, ne?
Genau.
Vier Töchter sogar?
Vier Töchter, ja. Die alle jetzt noch in ihren Ausbildungen stecken. Die sollen auch erstmal alle woanders arbeiten und erstmal ihren eigenen Weg suchen. Aber
die Fehler woanders machen.
Ja, ist ja auch so. Best Practice macht man das ja auch so. Ne? Ja. Das ist ja auch so die Empfehlung eigentlich an Familienunternehmer, dass Kinder dann nicht direkt in den eigenen Laden gehen und da als Greenhorn anfangen, sondern sich erstmal sehr aus.
Stefan, habe ich was vergessen zu fragen? Gibt es noch ein Thema, das eigentlich für die Zuhörenden total spannend sein könnte, aber ich war zu blöd, danach zu fragen?
Ja, vielleicht nutze ich das jetzt mal selber als Expansionstool, den Podcast. Also vielleicht nochmal, wie es bei uns weitergehen soll. Wir sind auf der Suche nach Flächen, sowohl für die Coffeeshops. Das muss immer eine schöne Südwestterrasse in der Nähe von Tourismus sein, mit bestehender Gastrolizenz im besten Fall. Und wir sind auch interessiert an Hotels, die so um die 100 Zimmer haben und unter anderem auch Refurbishment-Need haben, sowohl pachten als auch, wir würden es auch gegebenenfalls kaufen. Wenn da einer der Zuhörer eine Fläche hat in einem dieser beiden Segmente, ganz herzlich gerne auch direkt an mich oder über unseren Expansionskanal per E-Mail.
Super. Ich glaube, die Kontaktdaten findet man bei euch auf der Webseite. Dann, ich bin da total dafür, falls ihr ein Hotel zu verkaufen habt, jetzt bei Stefan melden. Nein, aber du hast ja auch andere Objektbeispiele genannt. Okay, sehr gut. Toll. Vielen Dank für den ganzen Input, Stefan. Grüße unbekanntermaßen auch an deine Mitgründerin Katrin. Und euch weiterhin ganz viel Erfolg bei Coffee Fellows. Ab heute werde ich jedenfalls jedes Mal, wenn ich das Logo irgendwo sehe, zweimal hingucken. Sehr gut. Habe ich viel von euch heute gelernt.
Super, Dankeschön.
Dir zu Hause, tausend Dank fürs Zuhören. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder dabei warst. Folge doch unserem Podcast und dann verpasst du nie wieder solche tollen Gäste wie heute in der Zukunft. Und falls du mir noch einen Gefallen tun magst, dann hinterlass gerne eine positive Podcast-Bewertung. Das hilft nämlich, weil der Algo dann anderen Menschen unseren Podcast vorschlägt. So, jetzt komm gut durch die Woche. Ganz liebe digitale Grüße von
Stefan
und Christoph. Ciao.